So, ganz herzlich willkommen zur 10. Episode des German Gunners Podcast, dem deutschen Podcast über den Arsenal Football Club. Zehnte Episode, unser erstes kleines Jubiläum hier beim German Gunners Podcast und dem Anlass angemessen sitze ich hier ganz alleine vor dem Mikro für das Intro der 10. Ausgabe. Denn Christian und ich haben wieder einen quasi Live-Podcast gemacht, denn Champions League stand ja am Mittwochabend für uns auf dem Programm, das Do-or-Die-Spiel gegen Olympiakos Piräus und da haben wir uns wieder überlegt, dass wir einen quasi Live-Podcast machen, das heißt die 10. Episode sind unsere Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse vom Mittwochabend quasi live eingesprochen und dann in einem Podcast zusammengefasst. Es ist ja keine einfache Zeit derzeit als Arsenal-Fan. Wir stehen in der Liga zwar eigentlich ganz gut mit dem zweiten Platz nach dem 3:1 gegen Sunderland, aber man kann natürlich auch trefflich darüber diskutieren, dass wir eigentlich in der Liga noch so gut dastehen, weil auch die anderen Mannschaften ein wenig schwächeln und wenn wir auf den November zurückblicken, kann man doch feststellen, dass wir einige Punkte liegen gelassen haben, da wo wir sie eigentlich nicht hätten liegen lassen sollen. Anyway, die Liga wird natürlich wieder Thema sein in einem weiteren Podcast noch vor der Weihnachtszeit. In dieser 10. Episode geht es aber dann ganz ausschließlich eben um die Champions League. Ja, Achtelfinale in der Champions League oder die unbeliebte Europa League, das stand also am Mittwochabend auf dem Programm. Wir sind ja von weiteren Hiobsbotschaften getroffen worden, unter anderem mit der Verletzung von Coquelin und jetzt auch mit der Verletzung von Sandy Cazorla, der am Knie bereits operiert wurde und sicherlich bis März ausfallen wird. Gerade unsere beiden starken Sechser fehlen uns also. Zum Glück ist Aaron Ramsey jetzt wieder verfügbar und spielt eigentlich, wenn man die Eindrücke vom Sunderland-Spiel nimmt, in der Position in der zentralen Mitte eigentlich auch deutlich besser als auf der rechten Seite. Gleichzeitig sind auch Oxlade-Chamberlain und Walcott wieder im Kader. Das heißt, ein paar Optionen stehen uns also in der Offensive mehr zur Verfügung. Gleichzeitig wird unser Defensive ein wenig negativ beeinflusst durch die Verletzung von Coquelin, Cazorla und auch Arteta ist ja nicht wirklich fit derzeit. Die Ausgangslage war also alles andere als gut vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am 6. Spieltag der Gruppenphase bei Olympiakos Piräus. Wie wir diesen Abend erlebt haben, das soll also Thema des Podcasts sein. Bevor wir gleich in die Vorschau, in die Halbzeitanalyse und in die Endanalyse dann auch mit Christian natürlich gehen, noch von mir der Hinweis nochmal, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns Feedback geben könnt und kontaktieren könnt. Das ist zum einen via Twitter, entweder ihr erreicht Christian unter @germangunners oder ich, Felix, bin zu erreichen unter @medispolis. Ihr erleichtert uns das Ganze, wenn ihr den Hashtag GG Podcast benutzt. Auf Facebook sind wir zu erreichen, facebook.com/germangunner oder per Mail an germangunners@googlemail.com. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes ein positives Feedback, eine positive Rezension gibt, sodass wir auch ein wenig bekannter werden und hier auch erkennbar wird, dass zumindest ein bisschen Qualität hinter den einzelnen Podcast-Episoden steht. Also Champions League, Achtelfinale oder Europa League, 2:0 wäre natürlich das ideale Ergebnis oder alles, was mit 3:2 und dann jeweils einem Tor höher ist. Schauen wir mal, wie dieser Champions League-Abend verlaufen ist. Das ist dann quasi Thema der 10. Episode dieses German Gunners Podcast und wir werden uns auf alle Fälle nochmal vor Weihnachten hören, indem wir dann auch zurückblicken auf den Liga-Alltag und vor allem auch auf das Spitzenspiel gegen Manchester City. Aber zunächst erstmal Champions League, 6. Spieltag der Gruppenphase. So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Live-Podcast, auch gleichzeitig unsere 10. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute wieder mit dem Live-Podcast aufgrund unseres Endspiels gegen Olympiakos. Wie angekündigt, heute nicht aus der Kneipe, sondern live aus meinem Wohnzimmer. Ähnelt zwar einer Kneipe nicht, aber wir haben uns nah rangetastet. Sky ist an und die
durchaus unwürdigen Kommentare von Erik Meier und Mike Hanke haben wir schon über uns ergehen lassen. Wollen jetzt aber gleich einsteigen in die Vorberichterstattung. Wir sind noch voller Hoffnung. Felix hat gerade gesagt, er ist total optimistisch und ich habe ihn gefragt, ob er Alkohol getrunken hat. Er hat vehement verneint, also muss das irgendwo anders liegen. Woran liegt's?
An der Qualität unseres Teams natürlich.
Okay, und jetzt der wahre Grund.
Zweckoptimismus, damit man nicht... Also wir können ja davon ausgehen, dass der Abend noch interessant und spannend wird in vielerlei Hinsicht, ob positiv oder negativ. Aber wenn man jetzt schon mit der... Also erstmal muss gespielt werden und man kann ja mit der optimistischen Grundstimmung reingehen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, glaube ich, heute. Ich glaube, das gibt ein ziemlich souveränes 3-1. Aber ich habe natürlich keinerlei Begründung. Wir kennen das ja in großen Spielen. Es kann in die Richtung oder in die Richtung gehen. Es ist sozusagen alles möglich. Wir haben in der letzten Zeit große Siege gesehen in wichtigen Spielen von Arsenal, als es drauf ankam. Aber genauso gut auch die andere Variante, wo man aus völlig unerklärlichen Gründen auseinandergefallen ist. Siehe Monaco zum Beispiel letzte Saison im Achtelfinale. Ja, also keine Ahnung. Deswegen ist es eher so Zweckoptimismus, denn damit die Euphorie des Abends nicht schon um Viertel vor neun kaputt geht.
Ja, 3-1 ist natürlich ein Tipp, der genau passen würde.
Ja, also, die Mathematik. Ich tippe ja jetzt nicht ein Ergebnis, wo wir ausscheiden werden. Also ich werde, wie gesagt, wir dürfen eigentlich nur nicht 1-0 und 2-1 gewinnen. Ansonsten 2-0, 3-1 reicht oder dann eben ein Sieg mit einem Torunterschied, der jeweils höher als 3-2 ist, weil wir dann aufgrund des besseren Torverhältnisses weiterkommen. Und eigentlich, wenn man sich die bisherige Champions-League-Saison anguckt, wäre das natürlich die Pointe, wenn wir aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Piräus dann ins Achtelfinale einziehen.
Ja, es wäre sicherlich schon ein witziges Ding. Du hast gerade große Spiele angesprochen. Wir haben es gerade auf Sky auch schon gesehen. Wir sind Özil im Fokus mit einer Vielzahl von Vorlagen, guten Leistungen in den letzten Spielen. Auch heute der Mann fürs große Spiel. Wie ist da deine Einschätzung? Glaubst du, er kann heute vielleicht die Fäden wirklich ziehen und das Arsenal-Spiel diktieren und auch zum Sieg führen?
Es ist ja gar keine Frage des Könnens heute, sondern eine Frage des Müssens. Er muss heute eigentlich auch in Abwesenheit der anderen Spieler, die fehlen, verletzt. Ist es sozusagen seine große Chance eigentlich, in irgendeiner Form heute zumindest den Unterschied auszumachen. Und darum geht es heute eigentlich. Er hat ja in wichtigen Spielen, zumindest auf internationalem Parkett, das wirft man ja auch hin und wieder bei der Nationalmannschaft mal vor, dann nicht so brilliert, sondern die guten Leistungen eher so auf das ein oder andere Spiel in der Premier League gelegt. Aber es kommt auf ihn heute drauf an. Es ist, glaube ich, Erfolg und Misserfolg steht und fällt, glaube ich, zu einem ganz großen Teil heute. Zum einen natürlich mit der Defensive, aber vor allem auch mit der Özil-Leistung, sowohl als Vorlagengeber als eben auch als möglicher Torschütze zumindest. Von daher können wir eigentlich nur hoffen, dass er heute gut spielt. Ja, bei dem Punkt wären wir bei den Aufstellungen. Gibt es etwas Besonderes zu vermelden, Christian?
Ja, wie wir gerade gesehen haben, wird Theo Walcott von Anfang an spielen. Und ich hatte es ja im Vorbericht auch schon angedeutet, dass es eine Option wäre. Ob man sie jetzt sieht oder nicht, war eben die durchaus strittige Frage. Und dann war eben die Frage, für wen bringt man ihn ins Team? Und Giroud ist im Team geblieben. Walcott ist ins Team gekommen. Also wir spielen dann durchaus mit beiden vorne, wobei ich dann Walcott eher auf der Außenbahn sehe. Wir können natürlich hier nochmal live nachgucken, wie denn die Aufstellung jetzt genau aussieht. Lass uns einmal einen Blick drauf werfen. Moment, das ist das Schöne eines Live-Podcasts. Da kann man immer mal zwischendurch gucken und hier haben wir es. Wir haben Cech, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Ramsey, Flamini, Özil, Walcott, Campbell und Giroud. Für wen ist er denn jetzt rein?
Walcott ist für Oxlade-Chamberlain auf der rechten Seite.
Ja, Oxlade-Chamberlain, das ist auch so einer, der geht gut, auch manchmal einfach völlig unter.
Die Option wäre natürlich eventuell auch gewesen, dass man Campbell rausnimmt und Oxlade-Chamberlain eventuell auf die linke Seite.
Hätte ich jetzt auch präferiert, dass man Campbell rausgenommen hätte, aber vielleicht ist im Vergleich zu Chamberlain momentan einfach in besserer Verfassung, auch was das Selbstvertrauen angeht, durch das Tor am Wochenende. Wäre so eine Sache. Wenn er natürlich dann seinen Schnuller wieder nicht findet, dann hat sich das Ganze auch erledigt. Ne? Aber das wäre die optionale Sache für Zeitspiel am Ende.
Und The Yorks war natürlich längere Zeit auch verletzt, von daher ist es vielleicht in dem Sinne so, dass man ihn nicht komplett überanstrengen will, in dem Sinne, dass man halt vielleicht doch ein bisschen mit Vorsicht geht. Heißt aber im Endeffekt auch, dass unsere offensiven Optionen auf der Bank Iwobi und Oxlade-Chamberlain sind, weil ich gerade auch brandaktuell erfahren habe, dass Jeff, der zwar mitgefahren ist nach Griechenland, schon wieder verletzt ist. Von daher, sagen wir es mal so, wäre es, glaube ich, ganz gut gelegen, wenn die erste Elf heute möglichst schnell und möglichst bald für die offensiven Erfolge sorgt, weil wir von der Bank so viel an Impulsen nicht mehr bringen können eigentlich.
Ja, also die Aufstellung spricht ja für Offensive von Beginn an. Also ich hatte ja so ein bisschen präferiert, vielleicht zum Schluss Walker zu bringen, um nochmal die Lücken aufzureißen oder ähnliches. Aber das scheint mir wirklich so zu sein, dass man wirklich von vornherein sagt, wir wollen ja nichts dem Zufall überlassen, das Ding irgendwie eintüten, mit einem frühen Tor vielleicht Olympiakos schnell nervös machen. Also in die Richtung scheint das ganz klar zu gehen. Also auf Defensive ist das nicht ausgerichtet.
Gut, dann lass uns doch noch kurz mal diskutieren und besprechen, auf was es heute ankommt. Meine 5 Cent in die Waagschale geworfen. Ich glaube, es steht und fällt alles damit, dass wir 1-0 in Führung gehen. Weil wenn wir in Rückstand geraten, kann man, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass die, Achtung, nochmal Wortspiel oder ins Phrasenschwein reingeworfen, die Messe gelesen ist, aber ich glaube, dass Olympiakos mit einer 1-0-Führung im Rücken sehr defensiv und sehr tief stehen wird. Und da haben wir generell immer Probleme gegen solche Mannschaften. Und man hat insgesamt jetzt von den Eindrücken, die ich hatte von Olympiakos in der Champions League, den Eindruck, dass sie Vorsprung und eine Führung eigentlich auch ganz gut verteidigen können. Wenn sie aber erstmal hinten einen reinkriegen und dann auch ein bisschen defensiv ins Schwimmen geraten, ich glaube, dann hat man ganz gute Chancen, eventuell auch ein zweites Tor nachzulegen. Also wäre es ganz gut, wenn man 1-0 in Führung geht. Das muss ja gar nicht sofort sein nach 10 Minuten. Das kann meinetwegen auch Anfang der zweiten Halbzeit erst sein. Aber ich glaube, es wird entscheidend sein, dass wir nicht in Rückstand geraten.
Ja, ich denke, hinzu kommt vielleicht auch noch, klar, die Abwehr muss sich ja stehen, aber sie muss auch das System mittragen, dieses offensive Angehen, sprich hoch stehen, auch drücken. Klar, auch die Gefahr von Kontern muss man natürlich da berücksichtigen, aber nur so kann man sicherlich einen konstanten Druck auch auf Olympiakos ausüben und muss dann eben schauen, dass man vielleicht auch das Spiel über die Außen zieht, sprich die Abwehr von Olympiakos auch ein bisschen auseinanderzieht und von hinten die Flanken reinbringt oder ähnliches. Von daher ist Walcott vielleicht auch die richtige Wahl von Anfang an, weil er eben diese Flügel außen gut besetzen kann. Müssen wir da mal schauen, ob sich das dann ausgeht am Ende. Aber das wären so die Key Facts, wie man ja oftmals so in der Berichterstattung sagt. Und
Ich hab noch einen Key Fact. Oh. Und das wäre eigentlich auch ein Trinkspiel für heute Abend, aber wir sind ja heute nüchtern unterwegs, wie schon festgestellt. Das Stadion von Olympiakos ist ja ein Hexenkessel, ne?
Bekannterweise, ja.
Und wir haben auch keine so guten Erfahrungen mit den letzten Auswärtsspielen bei Piräus gemacht, nämlich 3 Niederlagen in den letzten 3 Spielen, wobei du
immer am letzten Spieltag der Gruppenphase habe ich gerade bei Sky gehört, das wusste ich auch noch nicht.
Und wobei gemerkt, du zu Recht in der Blog-Vorschau schon angemerkt hast, dass es immer Spiele waren, bei denen es um nichts mehr ging. Jetzt geht es quasi um etwas, aber auch Thema Fans und Atmosphäre, ruhigen Kopf bewahren, ne? Gerade mit Blick auf Giroud wäre es ganz gut, vielleicht nicht nach 10 Minuten sich schon eine gelbe Karte wegen Meckerns einzufangen.
Definitiv ruhig bleiben, sich davon nicht anstecken lassen, seinen Stiefel runterspielen, nicht auf die Nicklichkeiten eingehen und nicht aufs Zeitspiel eingehen und all solche Sachen. Auch Flamini wäre auch so ein Kandidat, der könnte auch schnell durch die Decke gehen, war zu Recht, aber da muss man sich dann ein bisschen bremsen und muss sein eigenes Spiel im Fokus behalten. Da muss man gucken, das wäre auch ein Mann wie Mertesacker gefragt mit der Erfahrung, dass er da die Leute zusammenhält oder auch Tschech vielleicht von hinten. Schauen wir mal, was es wird. Ich würde sagen, wir geben am Ende einfach nochmal einen Tipp ab. Also, du hast
ja, mein Tipp bleibt ja bei 3-1. Ziemlich souverän, es wird ein ganz entspannter Abend.
Okay, dann lehne ich mich jetzt mal auf den Fenster und wir gewinnen 4-2.
Oh, das ist natürlich ja gut, bei der einen oder anderen defensiven Wackelei. Aber 4 Tore, wann haben wir das zuletzt gemacht? Gut.
Bei Leicester City haben wir 5 gemacht.
Ja, stimmt, sehr gut. Läuft. Ein wandelndes Lexikon. Alles klar, wir hören uns dann später mit der Halbzeitanalyse wieder.
Bis dann.
So, So, Halbzeit, so weit, so gut eigentlich. Wir führen 1-0 durch ein Kopfballtor von Giroud in der 29. Minute. Sozusagen die halbe Miete ist schon geschafft, wenn man davon ausgeht, dass 2-0 ein ideales Ergebnis ist, um weiterzukommen. Ja, Christian, wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen? Was ist dir aufgefallen? Was war gut bei Arsenal? Was war verbesserungswürdig? Was sind so die Eindrücke?
Anfang an eher eine sehr unruhige Leistung, wenig Ballbesitz, viele Ballverluste, hinten auch sehr viele Räume gelassen im hinteren Mittelfeld. Das war sicherlich verbesserungswürdig, hat sich auch nach dem Tor nicht komplett gebessert, zwar in kleinen Teilen, aber immer noch für meinen Geschmack ein paar zu viele Ballverluste, einfache. Und ansonsten, so Mitte der ersten Halbzeit, so der Knackpunkt mit dem Tor vielleicht, wo man gesehen hat, okay, da können wir Olympiakos kriegen, da werden sie so ein bisschen nervös, da kommen wir vielleicht in den Rhythmus rein, wo wir dann auch über die Flügel dann, wo wir es mal probiert haben, insbesondere über die linke Außenbahn, dann mal gefährlich vor das Tor kommen können. Also das eher so der positive Punkt, ne? Aber sicherlich mehr Druck muss nach vorne definitiv kommen.
Olympiakos ist unfassbar anfällig, wenn man über die Flügel spielt, vor allen Dingen schnell über die Flügel spielt. Ich glaube, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Und das haben wir insgesamt viel zu wenig gemacht. Eigentlich nur zweimal. Und beides Mal wurde es dann auch gefährlich. In der 25. Minute erst über Kempe auf der rechten Seite, der dann eigentlich ganz gut zurücklegt. Und Flamini ja an die Latte schießt. Und anschließend der Kopfball von Giroud wird dann gehalten. Und eben das zweite Mal, als er gefährlich über die Flügel kam, dann eben das Tor, super Kopfball von Giroud, aber die Vorbereitung eigentlich noch fast besser als der eigentliche Kopfball.
Ja, war wirklich wieder super, der Pass von Özil aus der Drehung quasi in die Schnittstelle rein, gleich der offene Raum geschaffen für Ramsey, der dann mit einer super Reingabe und Giroud eigentlich mit einem sehr wuchtigen Kopfball, wir haben uns noch darüber unterhalten, ob es vielleicht ein Torwartfehler war, aber im Endeffekt kann man das nicht als Torwartfehler bezeichnen. Der Kopfball war sehr wuchtig in die Ecke, ein bisschen gegen die Laufrichtung vom Keeper. Wenn es ein guter Torwart ist, hält er ihn, aber das ist er eben nicht. Von daher kein wirklicher Fehler, einfach wirklich Giroud in dem Kopfballspiel einfach auch zuzuschreiben. Der Treffer hat er sehr gut gemacht, hat insgesamt auch sehr, sehr viel gearbeitet von Anfang an, reibt sich wirklich vorne im Mittelpunkt richtig auf, ist auch mal auf den Außen zu finden, überraschenderweise. Also sowieso ganz variabel das Spiel vorne. Walcott und Campbell haben die Seiten auch schon gewechselt, obwohl Walcott auch das nicht so wirklich weitergeholfen hat. Also er hat noch nicht so diesen richtigen Schwung und die Situation gefunden. Einen Abschluss hat er gehabt, der ging auch knapp vorbei. Es wäre ganz schön, wenn er diese Situation auf den Außen, die gerade angesprochen haben, vielleicht auch ein bisschen besser ausnutzen könnte.
Genau, also im Endeffekt hatten wir eigentlich diese drei gefährlichen Offensivaktionen, Flamini, Giroud und eben Walcott. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm. Also er ist überhaupt nicht im Spiel bisher drin, rutscht auch häufig weg auf dem Rasen und ist überhaupt nicht eigentlich in der Partie. Und auch Kempe braucht ein bisschen Zeit, aber ist jetzt eigentlich besser drin. Macht zwar nicht alles richtig, trifft manchmal nur noch die falsche Entscheidung, aber ist zumindest engagiert und von Walker kommt eigentlich zu wenig. Generelle Probleme fangen wir mal, also abgehakt, das was gut war, wir führen 1-0 und wir haben noch kein Tor kassiert. Trotzdem kann man aber feststellen, dass Piräus gefährlich ist, aber gefährlich vor allen Dingen dann nur, wenn wir quasi nicht aufpassen in der Rückwärtsbewegung vor allen Dingen.
Ja, die Chancen ergeben sich ja eben durch diese leichten Ballverluste und dann eben dadurch, dass wir Piräus quasi sehr frei zulaufen lassen auf die Abwehrreihe, was natürlich darin begründet ist, dass da sehr große Lücken zwischen der Abwehrreihe, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld entstehen, die das dann zulassen. Und das ist dann natürlich gefährlich. Da kann man mal schnell überlaufen werden, dann kommt es zu einer Flanke, dann war auch diese gefährliche Situation, wo Koscielny den noch in letzter Sekunde rettet und so schräg übers Tor haut. Der kann auch mal unglücklicherweise auch mal in die eigenen Maschen gehen.
In der Regel gehen solche Tore ja in unser eigenes Tor rein.
Also von daher, das wäre noch ein positives Ding. Wir haben vor der Halbzeit keinen kassiert. Also von daher haben wir das diesmal zumindest nicht vollbracht. Ja, jetzt wird es darauf ankommen, in der zweiten Halbzeit zu schauen, dass man weiter Druck aufbaut, das zweite Tor muss her, optimalerweise kein Kassieren und ja, wenn man es dann nicht schafft, nicht einzukassieren, dann noch einen nachlegen. Also da ist wirklich noch alles drin in alle Richtungen. Ja, von der Bank sicherlich wenig
zu erwarten. Das Blöde ist, dass wir genau wenig von der Bank bringen können und dass Ramsey schon relativ früh gelb bekommen hat. Also es war nicht Flamini, der sozusagen verwarnt wurde, sondern Ramsey mit einem taktischen Foul, für das man auch gelb geben kann. Aber die Linie vom italienischen Schiedsrichter war dann auch nicht einheitlich, weil einige andere taktische Fouls wurden dann nicht mit gelb belegt. Das ist ein bisschen blöd, weil Ramsey eigentlich aus meiner Sicht der Beste ist von uns bisher. Zumindest sehr engagiert, gute Ideen, gute Laufwege, schaltet sich auch ziemlich weit offensiv ein, was dann immer wieder ein Problem ist, wenn er sich sehr weit offensiv einschaltet, dass sich dann eben keiner zurückfallen lässt und auch Flamini dann sozusagen der Einzige auf der 6 ist, dann wird es halt gefährlich. Aber ich glaube, das muss er auch machen, weiter vorne sich einschalten, weil er hat immerhin dafür auch gesorgt, dass dann sozusagen die Flanke zustande kam mit dem Kopfball von Giroud. Das ist das eine, was mir noch aufgefallen ist. Und das zweite, Bellerin und Monreal hatten ein paar Probleme zu Beginn, weil Olympiakos doch auch früh gepresst hat und immer auf den ballführenden Spieler gegangen ist. Das wurde mit der Zeit dann insgesamt etwas besser, wenngleich über die gesamten 45 Minuten immer noch zu viele leichte Ballverluste haben. Die Zuspiele klappen nicht, relativ viele Ballverluste auch in so ganz einfachen Situationen und auch Zweikämpfe nicht ganz so intensiv geführt. Da waren die Griechen zu Beginn der ersten Halbzeit deutlich besser. Und das muss auf alle Fälle stimmen. Und ich denke, dann dürfte es eigentlich auch wahrscheinlich sein, dass wir uns weitere Chancen erspielen werden. Und wichtig ist natürlich dann weiter bei der guten Chancenverwertung zu bleiben.
Genau, die zweite Halbzeit nähert sich. Franz Beckenbauer wird auch gleich hier absolviert bei der Halbzeitanalyse. Also drehen wir auch den Hahn jetzt mal ab und hoffen, dass sich unsere Stimmungslage weiterhin so gut entwickelt und wir nachher vielleicht doch noch die Todesgruppe überstehen.
Ja, ich würde sagen, wir melden uns dann später gleich mit dem Achtelfinale wieder, oder?
Auf jeden Fall, wir geben alles.
Gut. Bis dann. Bis denn. Tja, schlechte Nachrichten für die Spurs, für Liverpool und für Manchester United. Die müssen Europa League alleine spielen, denn Arsenal gewinnt souverän nach einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit mit 3:0 bei Olympiakos Piräus und bucht damit das Achtelfinale in der Champions League. Wenn man so will, der entspannte Abend, aber Lob an die Mannschaft für die Leistung in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen.
Ja, Thursday bleibt Thursday. Aber wirklich eine super Leistung in der zweiten Halbzeit. Von Anfang an Druck gemacht. Giroud, abgezockt ohne Ende das ganze Spiel über. Zweiten Halbzeit dann mit dem 2-0 und danach mit dem Hattrick durch den Elfmeter. 2-0, wunderbarer Pass von Joe Campbell. Also wir haben hier der Zunge geschnalzt, haben gedacht, hoffentlich hat er sich dabei nicht irgendwie das Fußgelenk ausgerenkt. Also wirklich ein Wahnsinnspass. Aber auch der Laufweg von Giroud, klasse, eiskalt verwandelt. Und 3-0, Elfmeter, klares Ding. So kann man sicherlich nicht hingehen. Wahnsinn, klasse. Also wir waren da kurz davor, Felix hat immer schon geschrieben hier, er hatte gedacht, Aschavins it's four, könnte Giroud noch toppen, aber der Tweet musste ein paar Mal gelöscht werden.
Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass Giroud dann die Pointe nicht richtig hingekriegt hat, weil wenn er am 29. und 49. trifft, hat er auch in der 69. zu treffen und nicht in der 67. Aber
Skandal.
Schönheitsfehler am Champions League Mittwoch sozusagen. Ja, was ist aufgefallen? Fangen wir mit den leicht negativen Sachen nochmal kurz an. Das Ergebnis klingt zwar eindeutig, aber es gab auch die ein oder andere Situation, wo wir defensiv gewackelt haben, ist übertrieben, aber wo es zumindest noch mal ein bisschen brenzlig wurde. Aber Cech hat uns im Spiel gehalten mit einer ganz wunderbaren Parade gegen den Schuss von Fortunis kurz vor der Stundenmarke im Spiel. Die hat er super über die Latte gelenkt. Und dann gab es noch mal ein, zwei Aktionen, wo es beinahe wieder zum Eigentor ging, aber auch da war er auf dem Posten. Von daher wieder gerade in solchen wichtigen Spielen der sichere Rückhalt. Ich will jetzt nicht sagen, hätte er mal im ersten und zweiten Gruppenspiel gegen Zagreb und Piräus auch gespielt.
Ja, dann wäre das.
Aber man hat heute ja nochmal gesehen, dass er dann auch derjenige ist, der der Abwehr genau die Struktur und auch den Rückhalt gibt, der nötig ist für so eine Partie.
Ja, das ist wieder so eine Sache, ne? Leichte Wackler, aber die gleicht er natürlich auch aus und dann kriegt das Team auch die Sicherheit, auch nach dem 2-0. Da liefen die Bälle, dann kamen nicht mehr die Ballverluste, dann konnten wir Pereus laufen lassen. Die wurden müde, die mussten mehr riskieren, ergaben sich mehr Räume. Das war ja genau das, was wir wollten. Und da hat das Timing des Spiels einfach sehr gut in unsere Karten gespielt. Und im Endeffekt nachher souverän runtergespielt, auch wenn man trotzdem immer noch gedacht hat, oh mein Gott, hoffentlich geht die Zeit bald um. Und aber 3 Tore, da konnte Olympiakos nicht von zurückkommen. Und das beim 2-0 wäre es was anderes gewesen, da hätte ein Tor ausgereicht, aber bei 3 hätten sie 3 schießen müssen, um weiterzukommen. Das war natürlich schon eine hohe Hürde. Und man hat das dem Team auch angemerkt, dass die dann auch nicht mehr so bissig waren und ich auch da ein paar hängende Köpfe gesehen habe. Das war dann auch der Fehler, den sie dann vielleicht auch gemacht haben. Aber kann man auch verstehen, Publikum war auch nicht mehr da. Bis auf die eine Giroud-Szene, wo er es nochmal angeheizt hat. Aber im Endeffekt hat man auch das gut in den Griff gekriegt. Da spielt natürlich die Tore auch eine große Rolle für.
Ja, natürlich. Und was auch aufgefallen ist, dass wir auf den Außenpositionen etwas sicherer waren. Sowohl Monreal als auch Bellerin hatten nicht mehr ganz so viele Fehlpässe im Spiel nach vorne. Und ich glaube, das war auch eine Ansage in der Halbzeit, denke ich mal, dass sowohl Campbell als auch Özil als auch eventuell Walcott auf der linken Seite dann ein bisschen stärker auch mit zurückgearbeitet haben, dass man dann hin und wieder auch mal doppelt in der Defensive, das konnte man ganz gut sehen, hat das Pereus nicht mehr so einfach über die Flügel geschafft wie noch zu Beginn der ersten Halbzeit. Und was man auf alle Fälle positiv erwähnen muss, ist, finde ich, dass die Mannschaft sehr schnell in der zweiten Halbzeit dann auf das zweite Tor gegangen ist. Das war, glaube ich, eigentlich der Schlüssel. Wir haben immer ein bisschen diskutiert darüber, wann sollte denn das zweite Tor fallen, und im Endeffekt, so je eher, desto besser, und dann mit der 49. Minute, das war natürlich eigentlich genau der richtige Zeitpunkt sozusagen. Und Christian hat es ja schon gesagt, wunderbare Vorarbeit von Campbell. Wir waren schon eigentlich am Fluchen, weil das Zuspiel von Özil eigentlich erst vertändet, aber dann durch so eine kleine Körpertäuschung und so einen kleinen Beitrag schafft er sich noch mal ein bisschen Platz, und der Ball auf Giroud ist dann natürlich phänomenal. Und man muss auch sagen, eigentlich noch mal, wenn man Campbell schon lobt, muss man auch Giroud eigentlich loben. Ne? Er wird häufig kritisiert, er ist in den großen, wichtigen Spielen nicht da, oder dann sozusagen der Chancentod, siehe in der vergangenen Saison gegen Monaco, wo er dann frustriert ausgewechselt wurde, oder es gab natürlich auch die ein oder andere Spiel, wo es ihm nicht so gelungen ist, aber gerade heute erster Hattrick in der Arsenal-Vereinsgeschichte, genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich.
Ja, heute war Bernd stark. Also das sind auch die Spiele, die ihm, glaube ich, auch Auftrieb geben werden, obwohl man ja kurz vor der 2-0-Führung gedacht hat, jetzt muss er verletzt mit Kreuzbandriss irgendwie vom Platz. Also da haben wir ja schon ein bisschen geschluckt, aber dann ging es auch irgendwie, und dann kam er 2-0 und dann fluppt es natürlich bei ihm. Und nicht nur für ihn, glaube ich, auch für das ganze Team kann das heute ein Spiel gewesen sein, was für den Kopf ganz wichtig ist. Nicht nur für den Champions-League-Bereich, auch für die Liga. So ein Ding, dann noch zu drehen, Great Escape, quasi aus dem Nichts, alle schreiben einen schon ab mit dem Rücken zur Wand. Ein gewisses Torgefüge muss man schaffen, und man macht es dann so locker mit den 3 Toren im Endeffekt nachher. Ist Wahnsinn, und sieht man auch, wenn man sich die Twitter-Timeline jetzt hier ansieht, also das überschlägt sich auch alles. Und wir haben jetzt hier gerade auch schon geguckt nach den Spielen, wen können wir alles bekommen? Barca, Real, Atletico, Wolfsburg und Zenit St. Petersburg. Naja, ist einiges in der Pipeline dabei, aber im Endeffekt haben wir auch gerade schon gesagt, wir nehmen lieber ein Achtelfinale, auch mit der potenziellen Möglichkeit eines sehr starken Gegners, als die Europa League, vor dem Hintergrund, dass wohl die Europa League im Ganzen schon nicht so viel Geld bringt wie der Achtelfinaleinzug, und auch die terminlichen Unpässlichkeiten, Donnerstagabend, lange Rückreise und all solche Geschichten, also ist nicht optimal, von daher haben wir es natürlich perfekt gemacht, und
gucken wir mal, was kommt. Wenn wir so spielen wie heute und eventuell mal gucken, dass wir vielleicht im Februar und März schon den einen oder anderen Spieler wieder zurückhaben von den Verletzten, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber vielleicht mit dem einen oder anderen Neuzugang, wird es gegen Barca und Real wird es natürlich wahrscheinlich richtig schwer, aber ich denke, wie gesagt, aus meiner Sicht Champions League Achtelfinale deutlich höher einzustufen, als jetzt halt durch die Europa League zu laufen, immer Donnerstagabends irgendwie quer durch Europa zu fahren. Ja, für die Mannschaft könnte das wieder so ein Turning Point sein, diesmal sogar in positiver Hinsicht, also geht es mit einem positiven Erlebnis in die Weihnachtsspiele. Jetzt müssen wir dann mal gucken, wie das in den nächsten Spielen so weiterläuft.
Ja, den Schwung muss man jetzt nach Villa einfach mitnehmen. Also genau diesen Schwung, diese Einstellung, diesen Biss einfach auch in diese Ligaspiele, jetzt auch bei Aston Villa. Da muss man auch eiskalt jetzt hingehen und das Ding einfach nehmen, mitnehmen. 3 Punkte, dann steht man super da vor den ganz großen Spielen gegen City und dann den Spielen Boxing Day und an Neujahr. Also das sind die Punkte. Und ja, kann wirklich so ein Optimismus- und Selbstvertrauens-Boost sein. Und hoffen wir mal, dass wir da noch mehr mitnehmen als heute nur den Sieg.
Ja, wollen wir hoffen, dass auch Walcott den Selbstvertrauensboost ein wenig bekommt. Da hat man ihm heute angemerkt, eigentlich über das gesamte Spiel, dass er noch nicht so wirklich drin war in den Abläufen, in den Laufwegen, auch in der Rückwärtsverteidigung. Da hat man gemerkt, dass ihm nach der längeren Verletzung dann doch die Spielpraxis ein bisschen fehlt. Von daher war es vielleicht im Endeffekt eigentlich ganz gut, dass er ein bisschen Spielpraxis und Matchfitness bekommt, aber es dann auch zu Recht eigentlich zeitlich ausgewechselt worden für Kieran Gibbs. Und dann hat natürlich auch das Spiel sozusagen den Verlauf, das eigentlich auch gerechtfertigt. Aber letztendlich ja, ist Walcott im Endeffekt noch relativ weit entfernt von seiner Bestform. Aber ich denke mal, man wird ihn am Sonntag gegen Villa in der Startelf sehen. Und vielleicht würde ich sogar darauf tippen, dass Giroud eine Pause mal bekommt.
Ja, schwer zu sagen. In jedem Fall hat das ungeliebte Cupkit natürlich jetzt seinen Fluch verloren und der Sieg ist damit jetzt auch für dieses Trikot eingetütet. Gucken wir mal, ob wir es trotzdem noch weiter tragen. Und wir haben jetzt hier noch gerade eine Statistik über Twitter reinbekommen und die sieht so aus, dass Arsene Wenger, Moment, in 16 aufeinanderfolgenden Jahren sich jetzt für die Gruppenphase qualifiziert hat. Das hat wohl noch kein anderer Trainer in der Historie der Champions League geschafft. Also es ist ein Wahnsinnswert. Wäre schön, wenn man das Ding dann nochmal gewinnen würde. Aber allein das ist natürlich schon sehr krass, weil die Qualität muss man erstmal haben, auf so lange Zeit A dabei zu sein und B dann eben auch aus der Gruppe rauszukommen. Das schaffen eben nicht alle. Dann Gal. Von daher schauen wir mal.
Ja gut, aber ich meine, im Endeffekt, der Abgesang auf die Premier League ist auch ein wenig verstummt erstmal, weil Chelsea, Man City und Arsenal sind weiter.
Ja, also es wird dann nicht die Euro Premier League am Donnerstagabend, wie man auch befürchten konnte.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass Manchester United jetzt erstmal die Negativschlagzeilen hat, was ja auch ganz okay ist.
Ja, definitiv. Es wird nicht lange dauern, bis man sich wieder in irgendeinem Mist auf uns stürzt, auch wenn wir nur mit dem Flieger 50 Kilometer fliegen. Also irgendwas wird man finden, aber Van Gaal und Schweinsteiger und Co. werden jetzt sicherlich erstmal so ein bisschen in den Fokus der negativen Publicity rücken, ist ja auch mal ganz nett. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir sind dabei und wieder mal schöner Live-Podcast, diesmal mit einem besseren Ergebnis als gegen die Bayern. So soll es weiterlaufen.
Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir, wie auch schon im Intro angeklungen, uns auf alle Fälle nochmal vor Weihnachten hören. Wir sind noch im Überlegen und am Terminplan, aber es wird auf alle Fälle einen Podcast noch vor Weihnachten geben und es wird auch einen Podcast direkt nach Weihnachten geben, weil es ja aufgrund der Anzahl der Spiele einiges zu besprechen gibt.
Ja. Genau, es wird eine busy Zeit bis zum Jahreswechsel. Wir sind dabei, wir sind mittendrin. Statt nur dabei, das war dann immer der DSR-Spruch, aber wie auch immer.
Ist ja eigentlich nicht zitierfähig, genau, von so einem Sender, ne?
Aber eigentlich gut. Richtig. Wir werden es rocken und
ja,
zieht euch nochmal ein Pint rein, genau. Bis dann.
Tschüss.